Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom.
Hallo und herzlich willkommen bei Steuerung alt entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Mein Name ist Nina Paulsen.
Ich bin Linda von Rennings.
Und wir sprechen heute über das Thema Carsharing. Wer in einer großen Stadt wie Hamburg, Berlin, Köln oder München wohnt, braucht ja oft kein eigenes Auto, um mobil zu sein. Das liegt im öffentlichen Nahverkehr, aber auch daran, dass man mittlerweile eine ziemlich große Auswahl hat an Carsharing-Autos, Sharing-Motorrollern oder auch Sharing-Bikes oder sogar E-Scooter. Ein Anbieter auf diesem Segment ist Miles. Das Unternehmen hat sowohl Autos als auch Transporter im Portfolio, die man sich mit dem Smartphone ausleihen kann. Miles CEO Oliver Mackprang ist heute unser Gast. Herzlich willkommen, Oliver.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Schön, dass du da bist, Oliver. Ich mache morgen Kev beim Umzug mit einem Miles Transporter. Von daher habe ich die Erfahrung dann erst morgen, aber wir sprechen heute schon miteinander. Meine erste Frage an dich wäre, hast du ein eigenes Auto?
Nein.
Kurz und knackig, das heißt, wenn du mobil bist, fährst du mit Du hast eine ganze Fahrzeugflotte wahrscheinlich dann eigentlich, ne?
Genau, ich zahle wie jeder andere Kunde auch. Ist auch wichtig, dass ich das tue, damit man auch ein Empfinden dafür die ganze Zeit auch hat. Ja, aber ich habe kein eigenes Auto mehr.
Alles klar. Welches nutzt du dann? Hast du so ein Lieblingsauto bei euch? Fährst du mit dem Transporter durch die Gegend? Wie ist das so, wenn man selber bei Miles arbeitet? Hat man so Lieblingsautos?
Nee, also das Ding ist, unser Ziel bei Miles ist es ja quasi, das richtige Auto zur richtigen Zeit auch dem Kunden bereitzustellen. Also so ist es halt auch bei mir. Also wir haben natürlich eine Bandbreite von Transporter bis Kleinwagen und total oft eignet sich jetzt beispielsweise der Polo bei uns in der Flotte, also S-Fahrzeug als kleines, ne, Parklücke passt ganz gut rein und sowas. Aber beispielsweise meine Frau, die Eltern kommen irgendwie von der Ostsee, da das ist eine 300 Kilometer Strecke hin, da haben wir auch ein A4 zum Beispiel in der Flotte, ein Kombi da, ne? Gepäck ist da besser unterzubekommen. Also ich finde es auch ganz cool bei uns, dass man einfach da das richtige Auto zum richtigen Zeitpunkt auch hat.
Absolut, das ist ja auch echt der Mehrwert. Und gerade in der Stadt braucht man ja eben nicht immer das Gleiche. Du bist seit Ende 2019 bist du Geschäftsführer bei Miles. Wie bist du zu Miles gekommen?
Ja, genau. Ich bin seit 2019 Geschäftsführer bei Miles, wie du schon richtig sagst. Ich habe aber quasi mit dem Gründerteam und Alex Altner eine etwas längere Geschichte. Ich habe 2012 die Carsharing-Aggregationsplattform CarJump gegründet. Das war letztendlich zu Anbeginn der Free-Float-Carsharing-Zeit, als Car2Go und DriveNow im Aufschwung waren, hatte ich da mich selbstständig gemacht und erstes Startup gegründet. Und Alex hat zur gleichen Zeit ein Carsharing-Unternehmen namens Spotcar gegründet, die wir auch in unsere Plattform integriert haben. So haben wir uns kennengelernt. Wir haben dann CarJump 2015 veräußert, also sogenannten Exit-Event gehabt. Bei Spotcar lief es nicht ganz so super. Alex hat aber sich abgeschüttelt und quasi ein Jahr später neu gestartet. Und 2019 hat Lukas Skadowski die Series A-Runde finanziert. Also das heißt quasi als erster großer Investor da mit an Bord gekommen. Und im Zuge dessen stand das Unternehmen einfach vor wachsenden Herausforderungen. Man wollte das Management-Team ein bisschen breiter aufstellen. Und es hat ganz gut gepasst, dass ich sowohl den Investor als auch den Gründer kannte. Und ja, so hat das alles ganz gut gepasst. Man sieht sich ja bekanntlich immer zweimal im Leben und sowas bei Alex und mir dann auch.
So gute Startvoraussetzung an der Stelle auf jeden Fall. Das heißt, du bist ja auch schon viel länger mit dem ganzen Thema Carsharing und Mobilität beschäftigt. Was interessiert dich an dem Thema? Was begeistert dich daran?
Das Thema, also das hat viel mehr Einfluss oder Neudeutsch Impact bei dem ganzen Thema Struktur und Gesellschaftswandel. Also was man halt oft sieht, ist, dass irgendwie sozialer Wandel enorm getrieben ist von Mobilitätszugang. Ja, also insbesondere wenn man jetzt irgendwie ich möchte jetzt nicht sagen westliche Welt, sondern eher so die Länder, die irgendwie extrem fortschrittlich sind oder die vielleicht irgendwie als Vorbild dienen, haben einfach es geschafft, einen möglichst demokratischen Zugang zur Mobilität zu schaffen. Also dass die gesamte Gesellschaft einfach mobil bleibt. Und ich glaube, das ist deswegen einfach unglaublich spannend, dafür für bessere Mobilität zu sorgen. Und besser ist jetzt irgendwie sehr einfach abgebildet als Begrifflichkeit, aber damit meine ich natürlich irgendwie kostengünstiger, vernünftigerer Umgang mit Ressourcen, also platzsparend, ökologisch nachhaltiger, dass die Auslastung einfach auch ein bisschen höher ist, dass der Platz einfach dafür nicht mehr so gebraucht wird, wie aktuell aktuell gebraucht wird. Also mich interessiert einfach der soziale Wandel, der dadurch einfach ermöglicht werden kann.
Das ist ein spannender Aspekt bei dem Thema. Ich würde gerne einmal, weil wir noch relativ am Anfang sind, nochmal kurz in euer Unternehmen und euer Geschäftsmodell einsteigen. Ihr habt ja, das fällt als Kunde sofort auf, ein anderes Modell als alle anderen Carsharing-Anbieter. Also die Regel ist, ich miete ein Gefährt und zahle dann pro Minute irgendwie meinen Preis. Bei euch zahlt man pro Kilometer. Warum habt ihr diesen anderen Zugang gewählt?
Also Mobilität lebt ja auch ein Stück weit davon, auch planbar zu sein. Also für diejenigen, die ÖPNV fahren oder ein eigenes Auto haben oder ein Fahrrad oder, ich meine, man würde jetzt auch nicht irgendwie morgens zur S-Bahn laufen, wenn man nicht wüsste, wie teuer das dann wird. Ne? Also nach dem Motto, mal schauen, wie teuer das heute ist bei der S-Bahn. Das ist aber beim Verkehr innerstädtisch ja schon der Fall. Also ne, dann ist es irgendwie, dann ist irgendwo, die Berliner werden es kennen, ja. Also dann ist irgendein Staatsbesuch da, zack, irgendwie Sachen sind gesperrt, irgendwas anderes, muss eine Umfahrung halt her. Das heißt, es ist immer so ein bisschen würfeln, wie lange man eigentlich braucht. Und das ist einfach mit dieser Kilometerabrechnung einfach ein bisschen bedarfsgerechter. Also die Wegstrecke von zu Hause ins Büro, Freunde besuchen, das kostet immer dasselbe. Und das ist uns einfach enorm wichtig, das da irgendwie transparent und planbar zu machen. So, das war jetzt sehr esoterisch von mir und super sozial gegenüber Kunde. Es ist aber halt auch so, dass sich für uns die Kosten auch besser umlegen lassen, ganz offen gesagt. Ja, also ich meine, wir haben ja irgendwie einen sogenannten TCO, also Total Cost of Ownership. Und da lässt sich total einfach ja auf den Kilometer umrechnen, beziehungsweise einfacher auf den Kilometer umrechnen. Ja, also Spritverbrauch pro Kilometer, Abnutzungserscheinungen pro Kilometer, also all das ist ja auch für uns vernünftig. Ja, insofern wollen wir da den Stress einfach aus dem Verkehr nehmen, wollen es planbarer machen für die Leute, insbesondere in diesen innerstädtischen Fahrten. Also wirklich, ich möchte von A nach B nicht, ich möchte übers Wochenende das Auto haben. Und deswegen, das sind genau die... Ja, das ist für Kunde besser und für uns auch, ja. Und deswegen verhalten wir es einfach so für fairer und besser.
Hm. Kommen wir mal zu den Kunden. Du hast es gerade schon gesagt, wenn ich mir ein Auto mieten möchte, gucke ich auf mein Smartphone und manchmal habe ich bei mir vor der Tür 3 und manchmal muss ich gefühlt 3 Kilometer es laufen, um zum nächsten Auto zu kommen. Wie ist denn das System? Vielleicht kannst du mal aus dem Nähkästchen plaudern. Also ist es einfach so, dass der Kunde sein Auto abstellt und dann geht und dann bleibt es dort bis zum nächsten Kunden? Oder guckt ihr auch, dass es eine gleichmäßige Verteilung gibt, zum Beispiel im Mietbereich? Wie wird das logistisch gehandhabt?
Also zuallererst würde mich interessieren, wo genau du wohnst, also welcher Stadtteil da das ist, wo es so 3 Kilometer entfernt ist. Also grundsätzlich ist es ja so, dass alle Mobilitätskonzepte ja vor der Herausforderung stehen, dieser Spitzenauslastungen. Ja? Nun haben wir in Berlin ja den Vorteil, dass, also das so schlimm das auch klingt, aber es waren ja mal 2 Städte, ja. Und als die Mauer stand, war das ja getrennt und seitdem hat halt in Berlin eine unglaubliche Durchmischung der Wohn- und Geschäftsbereiche halt stattgefunden. Also im Gegensatz zu vielen anderen Städten ist ja nicht so, dass alle in die Mitte wollen und dann abends alle wieder nach raus, sondern in Berlin hat man halt eine sehr, also es gibt Leute, die wohnen in Prenzlauer Berg und arbeiten im Westen und genauso andersrum Nord, Süd, also Leute fahren den ganzen Tag in alle Richtungen, ja, und das ist halt, das führt dazu, dass Berlin bei dem Thema sehr dankbar ist. Es sieht in Hamburg beispielsweise schon anders aus, wo ja tendenziell viele Leute entweder ja, Hafen City oder irgendwie in der Innenstadt irgendwie arbeiten und da tendenziell nicht wohnen in derselben Masse. Was wir dagegen tun, ist, dass wir schon schauen, dass wir den Kunden entweder incentivieren. Also es gibt bei uns ja auch so sogenannte rabattierte Fahrzeuge und das kommunizieren wir den Kunden ja auch sehr transparent, dass wir sagen, okay, das Fahrzeug steht für uns und für euch ein bisschen doof. Ja, wir wissen einfach, wenn es da steht, dass es einfach ein bisschen längerer Laufweg ist oder dass es da die Anmietung sehr lange dauern wird. Wir setzen das Fahrzeug runter. Wenn du dein Smartphone öffnest und schaust, so, ey, das Fahrzeug ist jetzt irgendwie eher 800 Meter entfernt und eigentlich habe ich keinen Bock darauf, da hinzulaufen, dass wir sagen so, ey, komm, dafür ist die Fahrt einfach halb so teuer. Ja. Und das sind so Systeme, wo man dann das damit einfach bekämpfen kann, ja, dieses Auslastungsthema. Also das ist jetzt ein Beispiel dafür.
Und müsst ihr dann eigentlich ein großes Support-Team bereithalten? Also wenn jemand, weiß ich nicht, wenn jemand liegen bleibt oder das Auto geht nicht auf oder ich habe mein Portemonnaie oder meine Sonnenbrille liegen lassen und habe schon abgeschlossen. Habt ihr da viele Leute, die ständig Anfragen beantworten oder wie regelt ihr sowas?
Also wir freuen uns meist schon über die Kontaktaufnahme unserer Kunden, aber versuchen das natürlich auch größtenteils zu minimieren. Ich glaube, es geht größtenteils mit einem Produkt. Also das ist schon so, dass wenn Sachen halt schief laufen, das tut's auch bei uns auch. Ich glaube, das gehört auch dazu, dass man irgendwie dazu steht, dass Sachen auch mal bei einem schief laufen und das Wichtige ist, dass man dazu einfach Feedback bekommt, ja. Also wenn jetzt irgendwie die Kunden irgendwie sich ständig melden und sagen so, ey, irgendein Thema kommt immer wieder auf, dass bei uns das Customer Care Team sitzt jetzt irgendwie nicht im Ausland oder so, sondern das ist schon bei uns in-house geregelt und es ist uns auch wichtig, das in-house zu regeln, damit wir das Feedback auch bekommen, dass es zurückgespielt wird, so, hey, hier ist irgendwas unklar kommuniziert, eine Funktionsweise funktioniert nicht so, wie sie funktionieren soll, dass wir das einfach beheben können. Ja, das Thema, ich habe was vergessen, es kommt häufiger vor, als man denkt. Da sind wir auch immer bemüht, dem Kunden zu helfen. Aber es ist natürlich auch so, dass, es kommt immer darauf an, ja, wann fällt es einem ein, ja, 5 Tage später. Ich meine, können wir wenig tun, außer bei uns wir haben auch eine Lost and Found Kiste, ja. Wenn es aber da nicht drin ist, dann ist es halt tendenziell irgendwie weg. Wenn es jetzt irgendwie 10 Minuten her ist und das Auto steht vielleicht noch an der Stelle, kann man dem Kunden vielleicht noch helfen oder es gerade in der Folgemiete ist, kann man den aktuellen Kunden nochmal anrufen und einfach nochmal fragen, ob es im Auto ist. Ja, solche Sachen kommen natürlich vor. Aber ja, es steht auf jeden Fall ein Team hier 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, auch an Feiertagen bereit, um unseren Kunden zu helfen.
Habt ihr denn schon mal kuriose Hinterlassenschaften in den Autos gefunden, wo sich dann keiner gemeldet hat?
Oh ja, Wahnsinn, was wir schon gefunden haben, ja.
Was denn?
Ich glaube, ja, das muss natürlich hier vielleicht irgendwie sendungsgerecht das Ganze.
Okay, jetzt spoilerst du aber.
Ich würde mal sagen, das vielleicht auch etwas Lustiges, ja. Ich glaube, wir haben auch schon mal einen lebendigen Krebs im Wagen gefunden, so handgroß, ja. Das war in Hamburg, da hat ein Kunde sich gemeldet und gesagt, es ist eine Krabbe oder wusste nicht, was er es nennen sollte, es ist eine Krabbe im Auto und lebt. Und wir, also das ist einer der witzigsten Aufzeichnungen, die wir hier haben. Wirklich ein Team.
Ich glaube, wenn ich das im Auto, wenn ich gefahren wäre und es wäre auf einmal wär dieser Krebs da, ich glaube, dann hätte ich einen Unfall mit eurem Auto gebaut.
Ja, also es war natürlich auch für die, es war auch eine Kundin, ja, also ich kann mir gut Schreck erforschen, das kam wirklich irgendwie unterm Sitz hervor. War dann so handgroß und Krebs. Ja, und dann konnten wir das dem anderen Kunden entsprechend zuordnen. Aber wir haben das Tier dann auch lebendig auch dann vernünftig, ich glaube, zum Zoo oder so haben wir es überbracht oder so in Hamburg oder irgendeinen Tierpark oder irgendwie zurück. Ich habe auf jeden Fall ein Video, wie das wieder im Wasser landet, auf jeden Fall mal gesehen. Also solche skurrile Sachen erleben wir auf jeden Fall.
Aber darf ich nochmal bei dem Krebs jetzt nachfragen? Habt ihr denn denjenigen, der den Krebs da vergessen hat, auch nochmal konsultiert?
Ja, ich glaube, sollte gegessen werden. Aber hat sich dann irgendwie selbstständig gemacht in der Einkaufstüte, die irgendwie hinten lag, war schlecht abgebunden oder irgendwie sowas. Ja, aber das ist auch ein interessantes Thema. Also wir erleben alles Mögliche von, sowas kommt vor. Der eine oder andere Kunde hat auch schon mal einen Kühlschrank in einem Transporter vergessen. Manchmal ist es auch nicht vergessen, sondern vielleicht irgendwie war die Müllabfuhr oder der Reststoffhof doch ein bisschen weit. Aber ich glaube, da sind die Kunden, also so sind ja nicht die meisten Kunden, ist ja zum Glück so, dass es ja Ausreißer sind, aber man wäre gut darin beraten, daran zu denken, dass unsere Fahrzeuge eigentlich dafür gebaut sind, verfolgbar zu sein. Ne? Also das ist so. Und gerade so das Thema, so wie sich solche Sachen halt auswirken, man findet immer den Kunden, der was vergessen hat.
Spannend, ja, da würde ich ja gerne mal bei euch in den Fundus gucken. Und letzten Endes hat der Krebs ja so überlebt, ne? Wenn er jetzt im Zoo ist, also ist er zumindest dem Abendessen entgangen.
Richtig, der Überlebenskampf hat sich ausgezahlt in dem Moment, ja.
Ja, genau. Sag mal, jetzt gerade speziell auch mit Blick auf Corona, aber auch so in der Regel, also ich habe es zumindest selten erlebt, dass ich in Carsharing-Auto einsteige und dass das wirklich nicht gut aussieht. Also meistens sehen die Wegen die immer sehr gut gereinigt, sehr sauber, oder ich kann ja auch oft dann angeben, ne, wenn es irgendwie nicht so ist. Wie funktioniert das bei euch? Also hat sich das durch Corona auch nochmal verstärkt? Werden die Autos nochmal mehr desinfiziert? Was gibt es da so für, welchen Turnus habt ihr da?
Also grundsätzlich könnte man jetzt total fancy wirken und sagen, wir haben einen Algorithmus, der beschließt, wann so Fahrzeugreinigungszyklen stattfinden. In Wirklichkeit ist es ein Regelwerk, ja, ein Tabellenwerk, was da dem zugrunde liegt. Es gibt unterschiedliche Kriterien, wann ein Fahrzeug gereinigt wird. Also einmal natürlich an oberster Stelle Rückmeldung, ja, wenn ein Kunde die Hand hebt und sagt, das Fahrzeug sieht einfach dreckig aus, kümmern wir uns drum. Ansonsten unterliegen Fahrzeuge einem Reinigungszyklus, die sind getrieben von Anzahl der Fahrten, aber auch Anzahl der Tage. Also wir bieten ja nicht nur innerstädtische Kurzfahrten an, sondern halt auch Tage, Wochen mieten. Man kann ja bei uns ja bis zu 30 Tage mieten. Wenn jetzt ein Kunde 30 Tage lang das Auto hatte, wäre es ja nur eine Miete, aber dann kann, ne, also trotzdem würde das Fahrzeug in dem Fall halt angefahren werden und sauber gemacht werden. Dazu kommt, dass wir unterschiedliche Reinigungsmethodologien haben. Also einmal gibt es, das Fahrzeug wird nicht immer durch die Waschstraße gefahren, wenn es sauber gemacht wird, sondern manchmal gibt es wirklich nur einen Innenraum, also Innenraumfokus und der Außenbereich wird mit biologisch abbaubarem Schaum sauber gemacht. Also es gibt unterschiedliche quasi Reinigungsprogramme, wenn man so will, bei uns. Als Corona, sag ich mal, vor einem Jahr ist es ungefähr, ne, so Anfang März oder so, sag ich mal, war das in Deutschland halt sehr, sehr präsent, haben wir die Reinigungsintervalle halt erhöht und haben auch sehr viel dran gesetzt, das auch zu kommunizieren. Wir haben halt Kärtchen in den Fahrzeugen halt hinterlassen, wann das Fahrzeug das letzte Mal sauber gemacht wurde und so weiter. Es gab aber vom RKI irgendwann im letzten Jahr eine Meldung, dass irgendwie so Sharing-Fahrzeuge halt keinen besonderen irgendwie Infektionsrisiko bürgen. Ich glaube, seitdem haben wir die Kärtchen auch wieder, machen wir nicht mehr. Ja, ich glaube, teilweise werden die auch einfach als Dreck auch im Fahrzeug hinterlassen oder so, deswegen war es jetzt auch nicht so super. Aber wir haben die Reinigungsintervalle seitdem so belassen. Ja, insofern, ja, wir sind da bemüht, die Fahrzeuge halt natürlich auch sauber zu halten. Wir wissen auch, dass das auch ein enorm wichtiger Bestandteil der Customer Experience auch einfach ist, ne? Genau, und so machen wir das. Also unterschiedliche Programme, die nach unterschiedlichen Intervallen gefahren werden.
Hat sich Corona sonst auf euer Geschäftsmodell ausgewirkt? Also man hat ja viel dann auch am Anfang gelesen, am Anfang waren die Bahnen leer, ne? Und dann ist die Frage, steigen die Leute dann eher aufs Carsharing oder aufs Fahrrad? Also habt ihr da einen Impact gemerkt und jetzt auch mit dem Jahr, konntet ihr da was verzeichnen?
Ja, war natürlich katastrophal. Kann man nicht einfach auch nicht anders sagen. Also natürlich, ich meine, der gesamte Freundeskreis und auch jeder, der beruflich mit uns zu tun hat, denkt ja erstmal so, ja, für euch muss es hier gut sein, die Leute meinen ja den ÖPNV, jetzt gucke ich euch beide an. Und wie oft habt ihr die Woche jetzt das Haus verlassen?
Selten.
Ja, also dann, also zu Hause habt ihr das Carsharing wohl nicht gebraucht, ja. Also jetzt nickt ihr gerade beide so.
Eher weniger,
ja. Ja, und das ist genau das Thema einfach. Also wir sind einfach ein fester Bestandteil des Mobilitätsverhaltens von unseren Kunden. Und wenn unsere Kunden einfach weniger mobil sind, nutzen sie uns halt auch weniger. Und das ist in Corona ja genauso auf jeden Fall zu verzeichnen. Jetzt möchte ich nicht ausschließen, dass der ein oder andere Kunde vielleicht aus Angst den ÖPNV gemieden hat und irgendwie auch ein Carsharing-Auto genommen hat. Aber zweifelsfrei, also ich möchte in aller Ausdrücklichkeit sagen, ist es nicht positiv zu verzeichnen. Also ganz normale Restaurantöffnungen, Zugänge dass die Leute wieder ins Büro gehen oder einfach normal Freunde treffen oder sowas. Ja, also all das ist um ein Vielfaches besser für uns, als dass irgendwie jeder tausendste Kunde mal eine ÖPNV-Fahrt auf uns ausweicht. Also deswegen, also es war schon nicht für uns, ich glaube für die gesamte Mobilitätsbranche, Tourismus, also jeder, der irgendwie mit der Fortbewegung von Menschen zu tun hat, hat einfach ein brutales Jahr hinter sich.
Also wir hoffen ja alle,
und läuft noch weiter, ne? Also nicht nur hinter sich.
Genau, ne? Deswegen, wir hoffen ja alle, dass das auch da schnell Lösungen gibt und schnell vorangeht. Aber da muss ich auch sagen, habe ich jetzt auch gedacht, dass man vielleicht ein bisschen mehr den Effekt merkt, dass die Leute vom ÖPV umschwenken. Aber spannend, das mal zu erfahren. Und wir drücken dann natürlich die Daumen, dass es schnell bergauf geht. Ich kann zumindest sagen, wenn ich im Moment fahre, dann mit einem Carsharing oder mit dem Fahrrad. Also von daher, dann nehme ich das nächste Mal doch nochmal das Carsharing-Mobil, um euch ein bisschen zu supporten. Mein anderes Thema, und zwar das Thema E-Mobilität. Bisher sind die meisten Carsharing-Autos ja klassische Verbrenner. WeShare setzt voll auf Elektromobilität und Miles will jetzt folgen. Das finde ich erstmal super. Warum habt ihr nicht von Anfang an auf Elektromobilität gesetzt?
Also Elektromobilität birgt einfach andere Bürden. Also es ist einfach schwieriger, auch ökonomisch, ja, also einfach wirtschaftlich ist es einfach schwieriger mit einem E-Fahrzeug. Ich meine, es ist ja schön, dass das WeShare das kann. Ich meine, wenn man VW im Rücken hat, klappt das ja auch super. Ja? Also ich meine, es sind die Töpfe unerschöpflich. Und ich meine, man darf ja nicht vergessen, damit WeShare betrieben wird, müssen ja auch ein paar tausend Touaregs verkauft werden. Also ist die Frage wie gut das funktioniert. Bei uns ist das Thema einfach wirtschaftliche Nachhaltigkeit an vorderster Stelle. Das heißt, wir haben einfach keinen großen Finanzierer. Wir haben natürlich enorm viel Gesellschafterdruck bei dem Thema. Das heißt, es muss einfach funktionieren. Das finde ich auch gut. Ja, das ist jetzt nicht keine Beschwerde. Ich finde es auch einfach vernünftig, weil neue Mobilitätskonzepte haben oftmals dieses Stigma, dass sie irgendwie wirtschaftlich nicht nachhaltig sind. Insofern war es für uns einfach enorm wichtig, das unter Beweis zu stellen. Wir haben letztes Jahr die Profitabilität erreicht als erster Free-Float-Car-Sharer. Und wir haben den gesamten Fokus, die gesamte Company, 130 Mitarbeiter, die wirklich diesem Ziel einfach wirklich gemeinsam verfolgt haben, gemeinsam erreicht dann letztes Jahr. So, jetzt hat man das. Und jetzt, ich glaube, Carsharing hat auch weitere Stigmatisierungen. Das nächste Thema ökologische Nachhaltigkeit, also nicht nur, dass es wirtschaftlich geht, sondern okay, kann es denn grüner sein? Ja, es gibt ja durchaus irgendwie Vorwürfe, die, muss man sagen, einfach total unfundiert sind, dass es irgendwie nicht nachhaltig ist, also nicht grün, ja, es gibt schon Studien aus den USA, aus England, aus Deutschland, Begleitstudien und unabhängige Studien, stelle ich euch auch gerne im Nachgang bereit, falls ihr
das mit auch... Ja, wir packen die gerne in die Shownotes,
ja,
also
auf
wir
jeden
freuen
Fall.
Uns über Material.
Genau, und also das zeigt schon, dass irgendwie das Verhalten von Menschen, die Carsharing nutzen, einfach auch grüner wird. Natürlich umso mehr, wenn die Fahrzeuge elektrisch betrieben sind beispielsweise. Und deswegen wollten wir einfach einen Schritt in diese Richtung machen haben einfach jetzt beschlossen, einen Teil der Flotte zu elektrifizieren. Es gibt einfach Gegebenheiten, die das einfach ermöglichen. Also wir haben jetzt 150 ID3 eingeflottet, das heißt voll elektrische Fahrzeuge. Ist schon mal, also 150 Fahrzeuge sind dann auch 150 Fahrzeuge, ja, das ist auch teuer und auch ausreichend groß für einen Versuch, sag ich mal. Es gibt aber auch ein paar Bedingungen, die sich dafür einfach auch geändert haben. Also einerseits die Reichweite ist ja ein Thema. Also es gibt ja quasi erst seit kurzem, sag ich mal, Fahrzeuge in der entsprechenden Preisklasse, die eine entsprechende WLTP-Vorgabe halt auch haben Reichweite, angegebene Reichweite haben. Das gibt es jetzt seit letztem Jahr und deswegen ist es für uns einfach auch ein Thema. Das ganze Thema Elektro hat ja auch was mit Kunden-Education zu tun. Also viele Kunden sind einfach extrem nervös. Also ich sag mal, der klassische Carsharing-Fall, ein Kunde fährt 10 bis 15 Kilometer, ist jetzt irgendwie schon relativ viel von der Durchschnittsfahrt innerstädtisch. Wenn man 400 Kilometer Reichweite hat oder 300 selbst, dann sind das ja schon irgendwie 20 Fahrten, die da irgendwie abgewickelt werden, bevor das Fahrzeug an die Ladesäule muss, ja. Trotzdem hat der ein oder andere Kunde irgendwie oder Kundin Angst, wenn es darum geht, so, ja, das Fahrzeug hat nur noch 40% Reichweite. Oh no. So, ne? Also bei einem Verbrenner würde man denken, so, kein Thema, ich fahre schon einfach irgendwo, ja, geht noch und selbst wenn es irgendwie Richtung Null geht, kann man ja immer noch irgendwie schnell tanken. Das ist bei einem E-Lader halt ein bisschen anders. Das heißt, es geht einerseits ums Thema Kunden-Kundin-Erziehung und das andere, dass die Fahrzeuge das einfach auch zulassen mit dieser Reichweite, damit man sie einfach weniger häufig anfassen muss, damit man auch die Operations-Kosten einfach runterhalten kann. Das andere ist, dass es natürlich politisch auch andere Rahmenbedingungen jetzt gibt dafür. Also insbesondere in Hamburg, da wo wir Carsharing betreiben, also Elektro-Carsharing betreiben, hat die Stadt ganz klare Anreize gesetzt, für uns zu elektrifizieren. Und das ist natürlich in so einem Kontext auch super, wo wir dann natürlich auch das dann da zuerst machen. Also wir hätten jetzt auf jeden Fall so oder so elektrifiziert. Also wir halten es auch für unsere Verantwortung, da schneller voranzuschreiten als die Durchschnittsflotte, ja, in Deutschland, gerade als großer Flottenbetreiber. Aber natürlich, wenn Hamburg jetzt da als Stadt vernünftige Anreize setzt und uns als Branche auch herausfordert, dann muss man auch da auch antreten und das auch annehmen, ja.
Cool, sehr, sehr spannend. Bin ich immer gespannt, wann ihr in Berlin nachzieht. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Jetzt ein anderes Thema, es kam vor allem ja auch auf, als diese ganzen E-Scooter, ne, die kamen ja auch so von heute auf morgen gefühlt, dass irgendwann Großstädte natürlich auch von Sharing-Angeboten so ein Stück weit überflutet werden. Es gibt so viele inzwischen, ich glaube, ich könnte schon zwei Hände voll nennen, jetzt mal wirklich alles zusammengenommen, Fahrräder, E-Scooter. Und da kam mir so ein bisschen das Thema auf, oh, es stehen hier die ganzen Bürgersteige voll, aber auch so die ganzen Straßen sind voll damit. Also diese Kritik gibt es ja teilweise. Wie geht ihr damit um und was entgegnet ihr an der Stelle?
Also ich finde irgendwie, ich finde solche Diskussionen grundsätzlich sehr gut und mich freut so ein Dialog, ja. Die Sache ist, es ist natürlich immer schwierig, wie viel Kenntnis haben die Menschen, mit denen man spricht, und bist du, wenn du fragst, wie gehen wir damit um, stellt sich die Frage, wie gehen wir damit um, wenn die Politik solche Kritik äußert, oder wie gehen wir damit um, wenn Bürger solche Kritik äußern. Also ich finde es halt interessant, wenn man sagt, irgendwie das, also ich möchte das irgendwie unterteilen zwischen Carsharing und dann auch gerne nochmal zu den E-Scootern was sagen. Also wir Carsharer, alle drei großen Wettbewerber in Berlin haben kumuliert 6.000 Fahrzeuge auf der Straße irgendwie in Berlin. Es gibt über 1,2 Millionen Autos privat angemeldet in Berlin. Ich finde es total lächerlich, zu sagen, so, wir stellen die Straße vor. Ich glaube, es ist einfach so, dass man die ganzen Privatautos gar nicht mehr sieht. Man nimmt sie einfach nicht mehr wahr. Also irgendwie, das heißt, wenn jeder von uns irgendwie nächstes Jahr die Flotte verdoppeln würde, hätten wir immer noch nicht mal 1% irgendwie der Berliner Fahrzeuge gestellt. Also das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen, dass anscheinend diese Sharing-Fahrzeuge das Problem sind. Ja, also das ist natürlich totaler Quatsch, insbesondere wenn die um ein Vielfaches höhere Auslastung erfahren. Also die stehen deutlich weniger still. Ich meine, das Durchschnittsauto steht irgendwie 96% der Zeit. Also die Sharing-Fahrzeuge nehmen auf jeden Fall zweifelsfrei weniger Platz in Anspruch als private und sind auch ein Bruchteil davon. Ich glaube, man nimmt das andere einfach nicht mehr wahr. Zu dem Thema der E-Roller und Bikes und sowas. Ich glaube, da muss man auch verstehen, dass das Veränderung auch einfach Zeit bedarf. Es ist einfach so, jetzt haben die in Deutschland vielleicht 2 Jahre hinter sich, davon irgendwie ein verrücktes Ramp-up-Jahr, ja, ich sag mal 2019, wo, ich meine, die stehen ja auch unter Druck und jeder muss ja für sich, für seine Zahlen verantworten. Und dann 2020, was auch, ja, auch ganz klar einfach eine Katastrophe ist, ja.
Ich glaube, 2020,
ja, genau, und ich glaube, 2020 konnte man zumindest dem entgegnen. Also ganz oft war ja 2019 die Kritik, ja, es wird mehr nur von Touris verwendet und die Leute integrieren das nicht in ihren Mobilitätsalltag und sowas. Und ich glaube, 2020 hat gezeigt, dass dem nicht so ist. Also Touristen gab es ja keine, ne? Die Leute haben es ja trotzdem genutzt. Also insofern war das vielleicht dann doch irgendwie gar nicht schlecht, um das auch nochmal unter Beweis zu stellen. Die Frage, was die Bürgersteige und sowas angeht, also an allererster Stelle, ich glaube, wir werden gut darin beraten, als Gesellschaft auch mal uns an die eigene Nase zu packen. Also ich meine, ob Lime, Void hier oder wen auch immer, also die haben jetzt auch keinen Bock drauf, dass die da kreuz und quer stehen oder irgendwie in der Spree landen. Ja, also ganz offen, also wenn es nach denen ging, werden die Sachen immer ordentlich abgestellt und genau da, wo sie stehen müssen, nämlich irgendwie zwischen Autos und Bürgersteig, irgendwie zwischen den Begrünungen, also werden ja perfekt abgestellt, die Roller. Doch die hat ja jemand anders da halt hingestellt, und das sind ja unsere Nachbarn, das sind ja die Leute, die bei uns im Haus wohnen oder so, das sind wir selber. Also das ist schon so, und das gleiche gilt ja für die Carsharing-Fahrzeuge. Also wenn wir manchmal Kundenkritik erfahren, so, ey, hier ist eine McDonald's-Tüte drin, implodiert, ihr seid scheiße, dass ihr die Fahrzeuge nicht sauber haltet, dann denke ich mir so, ey, ganz ehrlich, glaubt ihr, freue ich mich drüber, wenn das passiert.
Ja, die hat bestimmt keiner von euch so in die Autos gesetzt.
Genau, und das ist, glaube ich, bei diesem Thema genauso. Also einerseits, glaube ich, muss man auch einfach sich da an die eigene Nase fassen, so, ne, irgendwie die Stadt selber sauber halten, man sieht es doch überall. Ich verstehe manchmal nicht, wenn man auf der Straße läuft, wie Leute nicht zur nächsten. Die BSR hat doch hier überall Mülltonnen. Wieso laufen die Leute nicht bis zur Ecke und werfen das da weg? Ich verstehe es manchmal nicht. Und ich glaube, bei den Rollern das an allererster Stelle. Dann ist das nächste Thema, wo sollen die sonst abstellen? Also es ist zweifelsfrei so, dass die ja schon einen positiven Effekt auf die Mobilität haben. Es ist schon so, dass sie halt kurze Pkw-Strecken reduzieren. Das ist schon gut. Ich verstehe nicht, wieso man denen auch nicht so gesonderte Plätze halt auch erschaffen kann. Also wenn man schaut, wie viel Parkplatz wir eigentlich hier in der Stadt vergeben, teilweise verschenken, ja. Ich sage jetzt bewusst verschenken, weil die Bewirtschaftung dieser Parkflächen ja schon Geld kostet und man es den Anwohnern einfach nahezu kostenfrei, also mit für weniger als 1 Euro, dieses Platz, also so viel Platz einzunehmen, ist ja verrückt, ja, im Monat. Ich meine, man könnte doch an jeder Straßenecke so einen dedizierten Shared Mobility Parkplatz irgendwie schaffen und dann müssen die es halt da hinstellen. Und für die Anbieter wäre es ja ein leichtes, irgendwie Geofencing zu machen und das, dass man halt nur noch an den Ecken das machen kann. Wäre allen mitgeholfen. Außer natürlich den Bürgern in der Straße, wo ein Parkplatz halt fehlt. Und ich glaube, das ist genau der Grund, wieso man das halt nicht sieht. Es ist einfach extrem unpopulär. Ja, also ich glaube, das ist auch insbesondere in Berlin halt, ich sag mal, solche Entscheidungen sind in Berlin halt oftmals so populistisch halt eingenommen, ja. Also irgendwie 1,2 Millionen private PKWs und die Sharing-Fahrzeuge als Problem da zu bilden, ist einfach Quatsch, ja. Und ich will jetzt nicht sagen, so, ne, gestern gab es ja einen Entscheid zum Mietendeckel. Wenn man jetzt einfach die privaten Autos penalisieren würde, ja. Also wenn man sagen würde, eine Maut innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings, wenn man sagen würde, der Anwohnerausweis kostet jetzt, das Zehnfache, was immer noch ein Witz wäre, ja, für 20 Euro im Monat, das wäre unpopulär. Also die 1,2 Millionen Autobesitzer würden einfach das nicht geil finden. Und deswegen sucht man da nach Ausflüchten und Auswegen, irgendwie anders die Schuld zu geben. Ich finde, es gibt da ganz klare Lösungsansätze, die logisch sind, die einfach in jeder kaufmännischen Entscheidung so total, also das sind so glasklar, aber die sind super unpopulär. Also so, die sind so einfach krass unpopulär.
Gibt es denn Länder oder Städte, Metropolen im Ausland, die das schon ganz gut lösen?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man jetzt irgendwie in Richtung vielleicht Barcelona schaut oder nach Paris, da gibt es schon gute Lösungen. Andererseits muss man auch sagen, das ist natürlich auch ein bisschen die Schwierigkeit, dass jede Stadt einfach eine eigene Dynamik hat, eine eigene Einkommensstrukturen. Also es hat auch, wie ich anfangs sagte, was mich an dem Thema interessiert, ist ja schon irgendwie das Thema soziale Gleichstellung und da Zugang zu schaffen. Und in London wurde beispielsweise ja eine Maut einfach erhoben, ja, vor Jahren. Ja, aber London hat einfach ganz andere Probleme. Also das Einkommensniveau in London ist halt auch ein anderes, als irgendwie in Berlin ist. Und da hat man, sag ich mal, eine sehr breite Mittelklasse tendenziell abgestraft durch die Maut als Geringverdiener. In Berlin jetzt eine Maut irgendwie drastisch zu erheben, würde natürlich viel eher Geringverdiener betreffen. Deswegen, also ja, es gibt Städte, die machen das gut, aber die machen es gut, weil sie auf die eigene Demografie, auf die eigene Topografie, auf den eigenen Modalsplit geschaut haben und geguckt, okay, wie regeln wir das, ja? Ich meine, Berlin hat natürlich auch, also die BVG ist schon top, ja? Also muss man schon sagen, also es gibt schon, es könnte schon besser, ja? Immer noch Deutschland, ne? Meckern an erster Stelle, aber es könnte schon deutlich schlechter laufen, ja? Das muss man auch einfach eingestehen. Und wenn man schaut, was Berlin gut kann, wie jetzt hier das Einkommensverhältnis ist, wo jetzt genau welche Stadtteile wie viele Autos irgendwie haben, wie vielleicht auch was die durchschnittlichen Mieten oder sowas betrifft, das ist halt auch extrem stadtbildnah, könnte man einfach, also genau auf Berlin gemünzte Lösungen halt auch finden. Und genauso in Hamburg, ja genauso. Also ich glaube, die ganzen Verkehrs- und Mobilitätsplaner werden einfach gut darin beraten, zu schauen, was macht meine eigene Stadt, was entscheidet hier von A nach B kommen und wie werden da Entscheidungen getroffen, was biete ich für gute Alternativen oder auch nicht. und sich dann einfach mal im Ausland oder im Inland umzuschauen und zu gucken, so wer hat's gut, wer hat's mittelgut gelöst.
Über diese ganzen Mobilitätsangebote, die wir sprechen beim Carsharing, Ridesharing und so weiter, sprechen wir über die großen Metropolen und wir sprechen vor allem auch über die Innenstadtbezirke dieser Metropolen und nicht über die Außenbezirke. Du hast vorhin gefragt, wo ich wohne. Ich habe bis vor 4 Wochen in Prenzlauer Berg gewohnt, also wahnsinnig zentral, habe zig Anbieter vor der Haustür. Jetzt bin ich ein bisschen rausgezogen nach Pankow und ich bin außerhalb jeglicher Sharing-Zone. Ich habe gar nichts mehr. Warum geht man nicht auch mit diesen Sharing-Angeboten in die Außenbezirke oder an die Stadtränder? Weil hier ist es doch eigentlich viel nötiger als jetzt in Mitte, wo ich sowieso 1000 Angebote vor der Tür habe.
Das interessiert mich als Weddinger auch. Ich bin immer gerade an der Grenze zu nichts mehr.
Also zuallererst muss ich als Miles-Geschäftsführer sagen, dass wir in Pankow sind, ja. Also, wir werden nicht gesagt, Pankow.
Nicht im Norden, lieber Oliver. Im Norden von Pankow seid ihr nicht.
Okay, weiß Bescheid. Also, aber ich würde sagen, Pankow bedienen wir schon, ja.
Und Prenzlauer Berg ist tatsächlich auch ein Teil von Pankow, aber der südliche, mitte gelegene Teil. Also.
Okay, verstanden. Gucke ich mir nochmal genau an, wo da die Grenze verläuft. Also, ich finde es. Also ich meine, es dürfte ja naheliegend sein, dass die Innenstadtbereiche einfach deutlich profitabler wirtschaftlicher sind. Ja. Ich kann jetzt nur für mich als für Miles sprechen. Ja. Wir bei Miles sind sehr daran interessiert, in die Außenbezirke zu gehen. Wir haben auch mit Abstand das größte Geschäftsgebiet in Berlin. Ja, also wir haben über 180 Quadratkilometer, also der Berliner Ring sind um die 80 Quadratkilometer, glaube ich. Also wir mit über 180 Quadratkilometer Geschäftsgebiet tun da schon unser Möglichstes. Und wenn man sich unser Geschäftsgebiet anschaut, wird man auch sehen, so wie wir da irgendwie entsprechend immer weiter in die Vororte eindringen. Ja, also Zehlendorf, Frudo, also das Weißensee, also wir bieten das immer so Schritt für Schritt, ich sag mal so Bundesstraße für Bundesstraße oder wir versuchen da einfach nach und nach das Geschäftsgebiet dahin auszuweiten. Das hat natürlich was mit Auslastung zu tun und Kunden in den Bereichen davon zu überzeugen. Wir sind dran, ja. Aber man wird es uns hoffentlich auch nachsehen, dass wir als junges Unternehmen irgendwie im Stadtkern auch einfach anfangen und dann von da uns nach außen halt hin entwickeln. Nicht zuletzt möchte ich auch daran erinnern, die Stadt macht es nicht anders, ja. Also wenn man sich anguckt, die städtischen Anbieter, wo da die Subvention auch noch stattfindet. Also der Berlkönig ist noch nicht mal nach West-Berlin gekommen. Also der Berlkönig ist halt im Berliner Ring im Osten geblieben. Also schon interessant, dass irgendwie dann irgendwie auf die Privatanbieter dann immer so geguckt wird nach dem Motto, wieso macht ihr das nicht? Aber ja, die öffentliche Hand sich dazu auch nicht bemüßigt fühlt, ja. Wenn man anschaut, so Nextbike oder so, was ja auch irgendwie extrem viel Fördergelder irgendwie bekommt, ist auch nicht irgendwie weit außerhalb vertreten oder gar nicht, meine ich. Insofern, ich glaube, wir tun da unser Bestes, aber haben natürlich auch eine andere Belastung bei dem Thema. Und nicht zuletzt ist der ÖPNV in diesem Bereich natürlich auch an sich ein bisschen schlechter ausgebaut. Wobei in Berlin gar nicht schlecht, ne? Also da gibt's ja schon noch Schienenverkehr und sowas, also ist schon gut. Also ich glaube, das ist eine Frage der Zeit, dass man da immer mehr und mehr in die Richtung, dass man in die Richtung kommt, da eindringt. Man muss sagen, dass unser Modell natürlich auch von der Vielfalt und von Alternativen auch lebt. Also ganz klar ist, ich habe kein Interesse daran, dass ein Nutzer irgendwie nur Carsharing verwendet. Ja, also wenn du 30 Tage im Monat irgendwie Miles nutzt, finde ich das ungefähr 2 Monate lang cool und dann wirst du dir ein eigenes Auto kaufen, weil du denkst so, okay, das macht ja keinen Sinn. Deswegen für uns ist enorm wichtig, dass ein Kunde ÖPNV verwendet, dass er Fahrrad fährt, dass er was auch immer macht, dass er auf jeden Fall mehr macht als nur Miles fahren. Und in den Außenbezirken und in den Vororten ist nun mal das Problem, dass der ÖPNV meist schlecht ausgebaut ist. Ja, diese so klassische Busverbindung, die irgendwie dreimal am Tag kommt oder sowas. Jetzt reden wir natürlich über einen ganz, ganz deutlichen Außen- und Randbezirk. Und Parkplätze sind da einfach kein Problem. Ne? Und dann ist der Zugang irgendwie oder die Entscheidung auf ein eigenes Auto halt auch sehr schnell. Also wir können das auch nicht alleine stemmen. Es ist auch einfach enorm wichtig, dass irgendwie Multimodalität da gemeinsam irgendwie vordringt. So, jetzt habe ich sehr viel zum Thema Vorort und Außenbezirk gesagt. Ich hoffe, das ist irgendwie einigermaßen zufriedenstellend. Die größere Schwierigkeit ist wirklich der ländliche Raum, ja. Weil da einfach, also da kennen wir alleine echt wenig Wuppen, ja. Also wenn wir jetzt irgendwie, ich denke gerade in so Gemeinden, die vielleicht irgendwie 1000 Einwohner oder sowas halt haben oder irgendwie im einstelligen 1000 Personen Umfeld, ist ja oft so, dass irgendwie die Schulen so sind, dass die Eltern irgendwie die Kinder in eine Ortschaft rüberbringen müssen oder sowas, die Wege einfach andere sind. Die Alternativen sind da überhaupt nicht gegeben. Also ich meine, dieser Linienbusverkehr ist da super rar, super unflexibel. Von den Routen, die man nehmen kann, in Berlin weiß man ja, okay, wenn die S-Bahn irgendwie nicht klappt, kann ich irgendwie auch mit anderen Mitteln dahin kommen. Da geht sowas halt gar nicht. Also da wird es einfach auf jeden Fall noch einen Moment dauern, bis wir da hinkommen. Da muss man aber auch sagen, fairerweise, der Pain ist da auch noch nicht da. Ja? Also ich meine, da stört es ja auch keinen, dass man ein eigenes Auto hat. Ja, ist ja nicht so, dass irgendwie jeden Abend da ein Parkplatzkampf und der Stau dann da ist. Also das ist schon auch anders. Da muss man auch differenzieren. Also da wird ein Moment dauern. Der Knackpunkt sind dann wahrscheinlich so was dazwischen. Ja, also ich meine, was ist denn zwischen so diese Zwischengröße? Also Berlin ist ganz klar irgendwie die Großstadt, okay. Und dann hat sicherlich jeder von uns irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, ich möchte jetzt keine Stadt oder keine Ortschaft nennen, ja, irgendwas im Kopf. Und dann fängt es an, irgendwie so Zwischengrößen zu geben. Ja? Also, was weiß ich, Brandenburg an der Havel, Celle, irgendwie solche Oldenburg, solche Stadtgrößen nennen dann die Schwierigkeit. Also, ich bin fest davon überzeugt, dass diese Shared Mobility Konzepte in jeder Stadt einen positiven Effekt haben können, wo Schienenverkehr existiert. Ja, weil ich sage jetzt bewusst Schienenverkehr, weil das irgendwie eine bestimmte. Also ich meine örtlicher Schienenverkehr, ne? Nicht eine ICE oder eine Regiobahnverbindung, ich meine so U-Bahn oder S-Bahn oder Straßenbahn, weil das eine bestimmte Investitionsgröße bedarf, die in einem bestimmten Regelverkehr einfach vorsieht. Ja. Da wird es überall klappen und ich glaube dann, dass so Kleinstädte, alles ist so Größenordnung, 100.000 Einwohner, 200.000 Einwohner, das wird der schwere Knackpunkt über die nächsten Jahre, ja, da irgendwie vernünftige geteilte Mobilitätslösungen anzubieten.
Schaut ihr euch denn gerade konkret noch andere Gebiete oder Städte an?
Ja, auf jeden Fall. Insbesondere da auch weiter auszuwachsen, wie ich vorhin beschrieben habe, immer so in einem Kern zu beginnen und dann uns davon da auszuweiten. Also wir werden noch im April München als PKW-Stadt launchen und da in den kommenden 2 Wochen einen sehr, sehr, sehr vernünftigen Aufschlag machen.
Sehr gut. Und habt ihr auch noch so ganz andere Pläne? Also kann ich mir künftig vielleicht mal einen Camper scheren oder einen richtig großen LKW? Oder ist das wirklich noch ganz ferne Zukunftsmusik?
Ich glaube, das ist
oder völlig utopisch.
Utopisch auf gar keinen Fall. Ich glaube, das auf gar keinen Fall. Ich glaube, es ist aber sehr, sehr, sehr weit noch. Ja, ich glaube, es gibt auch gute Lösungen für so Camper-Sharing und sowas auch schon. Ich glaube, für uns aber diese Nischen zu bedienen, ist auf jeden Fall irgendwann auf jeden Fall auf der Roadmap. Weil, wie ich anfangs gesagt habe, es geht darum, wirklich für jeden Mobilitätsbedarf da ein Fahrzeug stellen zu können. Und oft, das ist ja, das also sind Menschen sind ja schon so sicherheits so orientiert. Ich meine, ich kenne ja auch Leute, die sich dann halt ein Auto anschaffen, die dann fragt dann, wieso musste das sein? Ja, wir fahren ja auch ab und zu meinen Eltern. Ich denke so, wie oft besucht ihr denn bitte deine Eltern, als dass ihr so ein großes Fahrzeug irgendwie braucht? So, ja, einmal im Jahr zu Weihnachten oder sowas, ja. Also eigentlich, so die Entscheidung, irgendwie 365 Tage im Jahr ein Auto zu haben, was für ein Auto da das ist oder was das für ein Bedarf befriedigt werden muss, wird davon getrieben, so dieser eine Spitzenmoment. Und ich glaube, wenn wir da wirklich Menschen davon wegbewegen wollen, irgendwie diese Randnöte auch noch irgendwie ängstlich entgegenzustehen, dann müssen wir auch einfach so eine immer breiter werdende Palette auch anbieten.
Bevor wir zum Abschluss kommen, Oliver, wage doch nochmal einen Blick in die Zukunft. Wie wird das Thema Mobilität, wir bleiben mal in der Metropole, in der Großstadt, aussehen im Jahr 2050 meinetwegen? Wie bewegen wir uns dann durch die Stadt?
Ich finde es ich finde 2050 extrem cool, weil es so weit nach vorne ist. Also 2050, muss sagen, glaube ich auch an das Thema autonomes Fahren, ja, also autonome Fahrzeuge. Ich denke, dass in den Metropolregionen 2050 private Fahrzeuge einfach im Stadtkern komplett reguliert sind. Also da die dürfen halt nicht mehr überall rumfahren. Ich denke, dass dann auf jeden Fall nur noch geteilte Mobilität im Stadtkern sein wird. Jetzt nur noch, ist natürlich überspitzt, aber wirklich, also dass private Fahrzeuge irgendwie weggeparkt werden müssen oder noch auf Hauptverkehrsadern irgendwie rausfahren dürfen oder sowas. Also das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, autonome Fahrzeuge sind auf jeden Fall dann haben dann Durchbruch geschafft bis dahin, bieten auf jeden Fall den Stadtkern ab, das kennen die alles und ich hoffe stark, dass man irgendwie dieses Thema Eigenkraftbeförderung einfach auch mehr gewonnen hat, ja, also dass irgendwie Fahrrad elektrisch unterstützt, all diese Themen einfach viel gewonnen haben, insbesondere, dass man da eine Brücke geschlagen hat zum Thema Komfort. Ich glaube, bei vielen Leuten ist das Thema so Fahrrad oder das, was man da so dagegen hat, ist ja immer so, ja, es regnet halt hier und ich komme irgendwo angeschwitzt an und keine Ahnung wie. Ich glaube, dass man das da mit neuen Mobilitätsmodi vernünftig abgebildet bekommt, ja. Überdacht, beheizt, autonome Fahrzeuge, die eine bessere Auslastung erfahren. Also ich denke, so wird es halt aussehen.
Das klingt super spannend. Ich habe gerade so eine Mischung aus 2050 ist ja noch super weit hin und irgendwie sind es dann aber doch nicht mehr, gell? Es ist gar nicht mehr so weit. Also ich bin sehr gespannt drauf, was dann der Fall sein wird. Oliver, wir haben zum Abschluss immer noch drei Fragen, die nicht so viel mit dem Thema zu tun haben, die eher noch was mit dir zu tun haben. Und ich würde dir gerne die erste jetzt stellen. Tut auch nicht weh, ist ganz harmlos. Erste Frage, welchen Twitter-Account würdest du empfehlen? Oder wenn du nicht auf Twitter bist, was ist dein Lieblings-Emoji? Du kannst nicht sehen, aber Oliver lacht gerade.
Ich bin tatsächlich nicht auf Twitter. Das ist natürlich jetzt vielleicht unpopulär als Aussage, aber nutze ich nicht.
Jetzt sind wir umso gespannter auf deinen Lieblings-Emoji.
Ich würde sagen, der Lacher, ja? Also der Tränenlachende ist schon den. Also ich versuche so witzig wie möglich zu sein im Alltag, muss ein bisschen Spaß haben.
Sehr, sehr gut. Ja, der wird oft genutzt. Also ich glaube, wir haben immer entweder sehr lustige Gäste oder sehr fröhliche Gäste, aber der kommt oft. Das finde ich super. Zweite Frage, welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch oder in deinem E-Book-Reader und würdest du es empfehlen?
Oh, ich habe tatsächlich gerade das meiste durch, aber was ich empfehlen kann, ist das Thema Factfulness. Hans Rosling kann ich auf jeden Fall stark empfehlen. Es bricht so ein bisschen so Stigmatisierungen ab, die man selber wahrscheinlich irgendwie eingeprägt hat und wieso man über Sachen auf eine bestimmte Art und Weise denkt und ist eigentlich ganz cool, um sich selber dran zu entsinnen, irgendwie, wenn man vor neuen Problemstellungen steht, irgendwie einen Schritt zurück zu machen, nicht irgendwelche Annahmen zu treffen, sondern vielleicht einfach mal zu recherchieren, zu lesen, versuchen irgendwie mal, ich glaube, wir sind sehr schnell darin, irgendwie eine Meinung zu bilden für so Themen, die einem irgendwie gewohnt sind, also wo man Berührungen mit hat, ja, also es sind so Sachen wie, nur weil man regelmäßig Brot isst, heißt das nicht, dass man irgendwie ein Gefühl dafür hat, wie Brot hergestellt wird oder was da für Mengen irgendwie hinterstehen. Und ich fand es einfach extrem interessant, was da für Beispiele drin sind. Und es war extrem cool. Also Factfulness, ja, kann ich sehr, sehr stark empfehlen.
Super Tipp, packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Und dritte und letzte Frage. Du hast ja wahrscheinlich nicht zu wenig zu tun als CEO von Miles, aber was machst du, wenn du mal richtig ausspannen möchtest?
Ja, ist irgendwie natürlich vielleicht eine unpopuläre Aussage, aber eine Flasche Wein ist auf jeden Fall da ganz ziemlich weit oben. Ja, also es jetzt, ich meine, 2020 war vielleicht ein bisschen sehr, sehr geprägt von Wein, ne? Sport wieder ein bisschen flach.
Bei wem warst du es nicht?
Sport wieder ein bisschen flach, aber irgendwie, ich würde sagen, aktuell eine Flasche Wein und irgendwie mit Freunden skypen oder so, das ist natürlich immer das Beste, ja. Wir müssen lachen. Das hilft am meisten.
Das auf jeden Fall. Ich finde das überhaupt keine unpopuläre Aussage. Nina hat ja auch beide Daumen hochgerissen.
Auf jeden Fall.
Eine Flasche Wein, finde ich, ist grandios und hilft an der Stelle auf jeden Fall immer. Oliver Marktfrank, CEO vom Carsharing-Unternehmen Miles. Ganz, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch mit dir rund um das Thema Carsharing, neue Mobilität, E-Mobilität und auch letztendlich den urbanen Raum, über den wir hier auch ganz viel gesprochen haben. Uns hat es riesig viel Spaß gemacht. Wir packen euch, wie gesagt, alles nochmal in die Shownotes und ihr findet die Folge dann wieder wie üblich auch und alle Infos dazu auf www.bitkom.org/podcast. Danke an dich, danke an dich, Nina, auch und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Danke, dass du dabei sein durfte. Ciao, ciao.
Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitkom.org/podcast.